HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Die Idee hinter dem Bitcoin ist ganz einfach, dass man Geld von einer Person zu einer anderen übertragen kann, ohne dabei auf Banken oder andere Finanzinstitutionen angewiesen zu sein.
Bitcoins sind digitales Gold.
Aber natürlich gibt es noch viele andere Kryptowährungen, etwa Ethereum, Binance Coin oder Solana. Ethereum, die zweitwichtigste Kryptowährung weltweit, hat sich ja ähnlich gut entwickelt wie der Bitcoin.
Wer 100.000 Euro 2020 in Bitcoin investiert hat, hat 355.000 Euro machen können.
Fakt ist, dass unser Finanzsystem im Stress ist und damit Alternativen, die außerhalb des Finanzsystems liegen, und dazu gehören die Kryptowährungen, attraktiver werden als Anlageinstrument.
Ja, für viele gilt Bitcoin als digitales Gold, als Schutz gegen Inflation.
Insgesamt sollte man sich davon freimachen, dass Kryptowährungen als digitaler, sicherer Hafen fungieren, zumindest aus kurzfristiger Sicht. Langfristig, zumindest in Sachen Inflation, haben Kryptowährungen ja insgesamt hier durchaus einen Zufluchtsort erfahren.
Kryptowährungen, sie könnten das Zahlungsmittel der Zukunft sein. Fälschungssicher, digital, direkt. Da gibt es keine Bank, die Kontoführungsgebühren einstreicht. Man hat weltweit Zugriff. Allerdings muss man auf seine digitale Geldbörse, das Wallet, gut aufpassen. Wohin mit der rund 64-stelligen Zeichenkombination, die man zum Öffnen braucht? Wo kann man sie speichern? Und was, wenn der Speicherort verloren geht, die Festplatte ihren Geist aufgegeben hat? Und welche Kryptowährung ist für wen überhaupt sinnvoll als Zahlungsmittel oder Geldanlage? Alles ziemlich kryptisch mit den Kryptowährungen. Wir versuchen eine Entschlüsselung. Digitales Gold auf der Suche nach Kryptowährungen, so haben wir diese Sendung überschrieben. Bei den Goldsuchern hat man sich das Vokabular abgeschaut rund um die Kryptowährungen. Man spricht von Mining, von Schürfen. Bitcoins werden geschürft in dieser Sprache, was die komplizierte und energiefressende Erstellung dieser digitalen Werte nur sehr vage beschreibt. Aber längst gibt es eben nicht nur den Bitcoin, sondern noch fast 15.000 andere Kryptowährungen. Markus Schuler, unser Korrespondent in Los Angeles, nahe am Silicon Valley, verschafft uns einen Überblick über diese für die meisten noch sehr fremde Finanzwelt im Digitalen.
Die erste Kryptowährung ist im Jahr 2009 gestartet. Der Bitcoin ist zugleich auch die erfolgreichste Digitalwährung. Mehrere tausend Kryptowährungen gibt es mittlerweile. Doch nur ein gutes Dutzend hat, neben dem Bitcoin, Zukunftspotenzial wie Ethereum, Binance, Solana oder Cardano.
Wenn man dann halt wieder schaut, was gibt es für Finanzakteure auf diesem Markt, wie veraltet ist dieses System eigentlich, dann muss man sich eigentlich regelrecht damit befassen.
Christian Bützer lebt in San Francisco und hat dort vor wenigen Monaten das Startup CryptoHunt gegründet. Seine Idee, ein Infoportal zu den verschiedenen Anbietern und Plattformen. Denn die Kryptowelt ist voller neuer Begriffe und Funktionen und macht den Einstieg nicht unbedingt leicht.
Ich fühle mich immer noch nicht sicher. Das ist ein never-ending Topic. Die Leute sprechen auch von dem Rabbit Hole. Jeden Tag gibt es was Neues. Aber ich denke mal so, die letzten 6 Monate habe ich mich schon sehr, sehr intensiv damit befasst.
Kryptowährungen haben einen entscheidenden Vorteil, den unsere heutigen Währungen nicht bieten. Sie erlauben den Transfer von Werten zwischen zwei Personen innerhalb weniger Minuten gegen eine geringe Gebühr, ganz ohne Bank als Mittler. Ohne Umrechnungsgebühren. Die dahinterstehende Technologie erlaubt es, dass sich quasi alles schnell und günstig transferieren lässt, solange es digitalisierbar ist. Austin Federa ist Sprecher der Digitalwährung Solana. Das Tolle an einer Blockchain ist, dass jeder, der sie nutzt, etwas dafür bezahlt und dass sie dadurch aufrechterhalten wird. Wenn du also ein Nutzer bist und Tokens tauschst oder ein NFT kaufst, dann ist damit eine sehr geringe Gebühr verbunden, etwa 0,25 Cent. Diese Gebühr geht an Leute, die auf der ganzen Welt Rechenleistung zur Verfügung stellen. Das hört sich nach wenig an. Wenn aber 65.000 Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden, summieren sich diese Gebühren ganz schön.
those fees do add up.
Diese Blockchain hat zwei zentrale Aufgaben. Über sie werden Transaktionen abgewickelt und sie unterhält ein Verzeichnis, in denen alle Transaktionen in chronologischer Reihenfolge abgespeichert und in Blöcke aufgeteilt werden. Daher der Name Blockchain, auf Deutsch Blockkette. Die Software ist Open Source, jeder kann sie installieren. Alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar. Damit das Netzwerk aus Hunderttausenden von Computern nicht zusammenbricht, gibt es für alle, die Rechenkapazität zur Verfügung stellen, eine Belohnung. Das Faszinierende an den neuen Währungen ist für Solana-Sprecher Federa, dass sie unser bisheriges Finanzsystem gerechter machen können. Die Art und Weise, wie Blockchains organisiert sind, ist eine Art riesige digitale Genossenschaft. Hier ist es unmöglich, Nutzer des Systems zu sein, ohne auch Eigentümer zu sein. Das schafft viel gerechtere Strukturen. Heute sind viele Unternehmen börsennotiert. Eine Blockchain könnte für dezentrale, autonome Organisationen sorgen, für alternative Formen von Eigentum, die eine gerechtere Welt schaffen. Für Christian Bützer von Kryptohand in San Francisco ist klar, die neuen Währungen werden bleiben, auch wenn sich zunehmend die Notenbanken in aller Welt einschalten, um die dezentralisierten Märkte stärker zu kontrollieren.
40% von einem in der Zirkulation schwebenden US-Dollar-Noten, also 40% von einem Geld, wurde in den letzten 12 Monaten gedruckt. Und da ist halt irgendeine Regierung irgendwo, die drucken einfach mal 40% neues Geld und können das einfach machen.
Sowas geht bei Bitcoin nicht. Die finden bei 21 Millionen Stück ihr natürliches Ende. Mehr schürfen geht dann nicht mehr. Über die Potenziale dieser Währungen, wofür und für wen sie das Richtige sind, spreche ich mit Frank Schwab. Er ist Finanzexperte und Buchautor. Sein Buch heißt Das Geld von morgen. Hallo, Herr Schwab.
Hallo, Frau Renk.
Die Blockchain, eine riesige digitale Genossenschaft. Jeder Nutzer ist auch Eigentümer, so wurde es gerade beschrieben im Beitrag. Glauben Sie, dass die Kryptowährungen die Finanzwelt wirklich gerechter machen?
Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern sie entwickeln vielleicht die Finanzwirtschaft weiter und schaffen es auch, neue Kundengruppen zu erreichen, also gerade wenn man an Asien oder Afrika denkt. Aber ob es deswegen das gesamte Finanzsystem gerechter wird, soweit würde ich jetzt nicht gehen.
Es gibt bereits ungefähr 15.000 Kryptowährungen. Das übersteigt ja eigentlich die normale Vorstellungskraft. Wie kann das überhaupt sein?
Das Besondere ist, dass es nicht besonders aufwendig ist, für einen technisch begabten Programmierer eine neue Kryptowährung selbst zu erzeugen. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt sowas wie Open Source. Das heißt, für jeden ist dieser Programmcode, um eine Kryptowährung zu erzeugen, aus den verschiedensten bisherigen Kryptowährungen ganz einfach möglich, diesen Code zu nehmen oder dieses Programm zu nehmen und zu kopieren, selbst weiterzuentwickeln und zu verändern und dann sozusagen mit einfachen Mitteln selbst eine Kryptowährung zu erzeugen. Und so kommt es letztendlich zu inzwischen 15.000 verschiedenen Kryptowährungen.
Sie sagen ja, Bargeld, das ist das Zahlungsmittel der analogen Welt. Bitcoin und Co. sind für die digitale Welt. Wo kommt denn in der digitalen Welt das Geschäftsmodell der Banken, so wie wir es kennen, an seine Grenzen? Warum brauchen wir überhaupt andere Zahlungsmittel?
Also, das Leben ist halt gekennzeichnet durch die Weiterentwicklung und mit dem Internet und der Digitalisierung sind viele Dinge entstanden, die wir so vorher auch nicht genutzt haben. Und genauso ist es eben mit dem digitalen Geld. Sozusagen ein digitales Geld oder eine Kryptowährung kann zum Beispiel programmierbar sein. Das heißt, man kann diesem Geld bestimmte Eigenschaften mitgeben, wie zum Beispiel du darfst damit keinen Alkohol kaufen. Das heißt, ich kann einer Geldwährung, ich sag mal einer Jugendgeldwährung zum Beispiel, die Eigenschaft mitgeben, man darf damit oder man kann damit keinen Alkohol kaufen. Und damit brauche ich noch nicht mal mehr ein Gesetz zu erlassen, weil in dem Moment, wo alle Jugendlichen bis zu einem gewissen Alter nur über ein bestimmtes Geld verfügen dürfen, ist in diesem Geld festgelegt, zum Beispiel die Eigenschaft, kann kein Alkohol kaufen. Und das kann ein heutiges Banksystem nicht. Also das wäre jetzt ein konkretes Beispiel.
Das bedeutet aber auch, wenn man so eine Programmierung vornehmen kann, dass eigentlich mit diesen digitalen Währungen eine Überwachung möglich ist, wie wir sie noch gar nicht kennen.
Das ist richtig. Das ist grundsätzlich möglich. Es ist aber auch genau das Gegenteil möglich. Es gibt Kryptowährungen, die sind tatsächlich anonym. Und in einer solchen, sagen wir mal, privaten, anonymisierten Kryptowährung ist eine Überwachung zumindest nicht mit einfachem Aufwand möglich. Die Frage ist ja immer, wie aufwendig ist was, um was zu verfolgen? Und auch da werden natürlich Kosten-Nutzen-Berechnungen angestellt.
Beim Geld machen wir uns ja keine Gedanken darüber, wie das hergestellt wird. Wir benutzen es einfach. Bei Kryptowährungen wird es irgendwann wahrscheinlich auch so sein. Aber noch sind wir dabei, diese Währungen überhaupt zu verstehen. Was müssen wir denn wissen über die Blockchain-Technologie, um vernünftig umgehen zu können mit Bitcoin und Co.?
Ja, ich behaupte halt, wir müssen nicht unbedingt, es muss nicht jeder die Blockchain-Technologie verstehen. Im Prinzip kann man sich vorstellen wie ein sozusagen Grundbuch, in dem man keine Änderungen vornehmen kann. Also man kann auch nichts löschen oder wegradieren, sondern jeder Eintrag wird gespeichert. Aber ich nutze eigentlich gerne eine andere Analogie. Wir steigen ja auch ins Flugzeug, nicht notwendigerweise, weil wir verstehen, warum ein Flugzeug so fliegt, wie es fliegt und wie eine Maschine aufgebaut ist, sondern wir steigen ins Flugzeug, weil wir Tausende, Millionen von Menschen haben lebend wieder rauskommen sehen. Und von daher ist es im Prinzip eine Art vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich eben erste Erfahrungen mit verschiedenen Kryptowährungen gesammelt habe und die Erfahrung sozusagen eine gute ist, also bei dem Thema Zahlen, bei dem Thema Wertaufbewahrung, bei dem Thema Bemessung, so traditionelle Geldfunktion, dann kann man sich eben gut vorstellen, dass immer mehr Menschen dann gewisses Vertrauen eben haben. Da ist heute schon über 100 Millionen Wallets von verschiedensten Kryptowährungen und Wallet-Nutzer, also Nutzer von solchen Dinge sind, ist natürlich jetzt auch schon ein Mindestmaß an Menschen, die Vertrauen gewonnen haben, da.
Dann machen wir es doch mal ganz praktisch. Wie kommen wir denn eigentlich ran an Bitcoins? Die kriege ich ja nicht bei der Sparkasse.
Da haben Sie jetzt die interessante Fragestellung, weil heute in den ganzen Medien steht drin, dass die Sparkassen im kommenden Jahr eben auch eine Bitcoin-Wallet launchen wollen. Und ich habe gelesen, die Sparkasse hätte das auch bestätigt. Das heißt, es ist eben zukünftig sehr gut vorstellbar, dass sie Bitcoin eben auch bei ihrer Sparkasse bekommen. Aber es gibt heute schon andere Banken in Deutschland und etablierte Plattformen in Deutschland. Ich nenne mal zwei, die Fidor Bank, da habe ich gearbeitet, zusammen mit der Plattform bitcoin.de. Und Nuri, früher Bitwala, aus Berlin. Das wären jetzt zwei Beispiele von Banken oder Fintechs, wo Sie Bitcoin erwerben können.
Aber ich kann es ja auch ohne Hilfe einer Bank organisieren, dass ich an ein Wallet komme. Das heißt, ich muss mich dann im Internet schlau machen.
Sie müssen sich im Internet schlau machen. Es ist in der Tat so, Sie können es ohne Bank machen. Ich würde mal sagen, ganz ohne Bank nicht. Weil um jetzt einen Bitcoin oder eine Kryptowährung zu erwerben, müssen wir irgendwann mal initial, also jetzt sag mal der Normalverbraucher, mit Euro bezahlen oder mit Dollar. Das heißt, und an die Dollar wiederum kommen sie nur über eine Bank oder eine Kreditkartengesellschaft. Ja, also oder eben auf ein PayPal-Konto. Und auch da ist es eben so, dass da irgendwann mal davor eine Bank war. Es sei denn, sie, und das ist heute aber kaum noch möglich, sie versuchen mit ihrem Computer selbst eine Kryptowährung zu schürfen. Das war am Anfang, an den Anfängen, vor 8, 9, 10 Jahren war das noch möglich. Heutzutage kann man das als Normalsterblicher nicht mehr.
Solche Rechenzentren hat man als Normalsterblicher nicht, die man inzwischen dafür braucht. Vielen Dank für diese ersten Einblicke, Herr Schwab. Wir haben in Zeitungen und online nach kuriosen Meldungen über Bitcoins gesucht und haben die Geschichten dann kurz zusammengefasst. Hier die erste. Da geht es um einen sehr schmerzlichen Verlust.
Ein junger Waliser deponierte eine Festplatte in seinem Büro, die spurlos verschwand. Bei Aufräumarbeiten sei sie versehentlich weggeworfen worden. Auf ihr befand sich der Zugang zu 7.500 Bitcoins, umgerechnet 275 Millionen Dollar. Nun hat er dem Staat seines Heimatorts Newport eine große Summe Geld angeboten, wenn ihm erlaubt wird, auf der hiesigen Mülldeponie nach der Festplatte zu suchen. Sie soll in einem Restmüllcontainer gelandet sein. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass jährlich Tausende von Tonnen Müll auf der Deponie landen. Dennoch ist er guter Dinge. Die Deponie sei wie ein Gitter aufgeteilt in verschiedene Zonen, basierend auf dem Datum, an dem entsorgt wurde. Es müsste also leicht sein, seine Festplatte zu verorten. Doch man lässt ihn nicht gewähren. Die Aktion sei zu teuer, ohne erfolgversprechend zu sein. Noch dazu hätten giftige Gase sowie Witterungsverhältnisse die Daten auf der Festplatte höchstwahrscheinlich zerstört. Doch der IT-Spezialist gibt die Hoffnung nicht auf. Auch einem Amerikaner passierte es, dass er keinen Zugang mehr zu seinen Bitcoins hatte. Der Programmierer Stefan Thomas vergaß sein Passwort und musste deshalb auf ein Vermögen im Wert von rund 220 Millionen Dollar verzichten.
Da sind sie dann hin, die Millionen. Digitales Gold auf der Suche nach Kryptowährungen. Der Tag in HR2 Kultur. Wer sein Geld in Bitcoin und Co. anlegt, der muss sich auf starke Kursschwankungen einstellen. Diese Schwankungen können deutlich über dem liegen, was man von den Aktienmärkten so gewohnt ist. Aber die möglichen Gewinne sind möglicherweise eben auch extrem. Bianca von der Au über die Bitcoin-Turbulenzen der letzten Wochen.
Eine wirklich überzeugende Erklärung haben auch die Krypto-Experten nicht, warum der Bitcoin, die älteste Digitalwährung der Welt, zuletzt zeitweise um mehr als 20% eingebrochen war. Finanzmarktanalyst Timo Emden glaubt, Schuld sei die allgemeine Gemengelage, die auch an den klassischen Finanzmärkten für Verunsicherung sorgt.
Ja, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Sorgenliste bestehend aus der Coronavirus-Mutation Omikron und dem wachsenden Unbehagen der Federal Reserve angesichts einer hohen Inflation.
Aktienanalyst Christian Kahler von der DZ Bank wiederum glaubt nicht, dass die Kryptogemeinde sich von Omikron zum Verkauf ihrer Bitcoins treiben lasse.
Aus meiner Sicht hat der Markt für Kryptowährungen ein Eigenleben. Ich glaube nicht, dass man dort großartig diskutiert, ob die Omikron-Variante jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist.
Wichtig jedenfalls ist der Blick auf die langfristige Kursentwicklung. Denn schaut man sich allein den Kursverlauf im vergangenen Monat an, so hat der Bitcoin seit Mitte November fast 30% an Wert verloren. Zoomt man aber zurück zum Jahresbeginn, dann zeigt der Kursverlauf des Bitcoins ein Plus von mehr als 60%. Für Professor Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance, sind die jüngsten Einbrüche des Bitcoins daher nur Kurskapriolen.
2013 war der Bitcoin bei ungefähr 100 Euro, 2015 bei 1.000, 2017, 2018 dann bei 10.000 und ein bisschen mehr. Inzwischen sind wir bei 50.000. Das heißt, wenn man immer nur die letzten 2-3 Wochen anschaut, dann sieht man natürlich ein riesengroßes Auf und Ab. Deswegen ist es sehr wichtig, auch die letzten Jahre anzuschauen, weil dort sieht man, dass der Bitcoin insgesamt mehr als 7 Jahre in einem Aufwärtstrend nach oben war. Und dieser Aufwärtstrend hält meines Erachtens immer noch an.
Doch ist der Kryptomarkt, auf dem auch nachts und an Wochenenden gehandelt wird, weitaus anfälliger für Schwankungen als andere Märkte. Und am Bitcoin scheiden sich die Geister. Die einen sehen darin eine reine Spielerei und ein Spekulationsobjekt, die anderen einen sicheren Hafen.
Denn bei Bitcoin oder der gesamten, sagen wir mal, Bewegung geht es ja darum, sich zu entkoppeln vom traditionellen Finanzmärkten.
Sagt Digitalexperte Roland Fiege. Entkoppeln insofern, als der Bitcoin von vornherein begrenzt ist auf 21 Millionen Stück. Anders als die Zentralbanken, die ohne Ende Geld drucken können und somit aus Sicht mancher Finanzexperten die Inflation anheizen. So gesehen ist der Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Stückzahl auch ein Inflationsschutz. Denn er kann nicht endlos vermehrt werden. Ein Riesenvorteil, glaubt Digitalexperte Fiege.
Es ist ein Stückchen Freiheit, es ist momentan noch ein wilder Westen, der aber auch natürlich jetzt sich selbst reguliert oder auch weiterhin reguliert wird.
Genau hier liegt aber auch ein Stück Unsicherheit. Beobachter gehen davon aus, dass die USA und die EU den Kryptomarkt strenger regulieren könnten. Zugleich springen aber auch immer mehr große Unternehmen wie Adidas oder Visa auf den Zug auf, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Sogar die Sparkasse prüft derzeit, ob sie ihren Kunden den Handel mit Bitcoin und Co. vom Girokonto aus ermöglicht. Damit wäre die umstrittene Cyberdevise dann endgültig in der klassischen Finanzwelt angekommen.
Noch werden Kryptowährungen aber nicht an der normalen Börse gehandelt. Es gibt bereits eigene Börsen für Kryptowährungen und es gibt börsengelistete Unternehmen wie Coinbase zum Beispiel. Das wiederum ist eine Plattform, die mit Kryptowährungen handelt. Stefan Wolf ist unser ARD-Experte an der Frankfurter Börse. Es gibt also Überschneidungen der unterschiedlichen Finanzwelten. Wie wird dann an der normalen Börse über die Kursschwankungen der Kryptowährungen gesprochen?
Auf der einen Seite gilt das Ganze natürlich als eine sehr exotische Anlagemöglichkeit. Auf der anderen Seite, in Zeiten von Nullzins und Negativzins ist gerade die Exotik auch etwas Reizvolles. Und genau deshalb schauen da die Börsianerinnen und Börsianer ganz genau hin, was da quasi in diesem Paralleluniversum vonstatten geht. Und natürlich gibt es ja die Überschneidungen. Sie haben es ja gesagt, es gibt Unternehmen, auf deren Plattformen Bitcoin und andere Kryptowährungen gehandelt werden und die wiederum finden dann eben auch großes Interesse an den Aktienmärkten.
Sieht man das Kryptogeschäft als Konkurrenz?
Eine richtige Konkurrenz ist es nicht. Eher eine Alternative zu den klassischen Geldanlagen. Manchmal wird der Bitcoin als Inflationsschutz ins Feld geführt, manchmal sogar als Krisenwährung benannt. Das ist so das Label, was man denen gibt. Aber eine richtige Konkurrenz zu den Börsen ist es nicht. Eher zu den Devisen. Dafür sind ja die Kryptowährungen angetreten, um eben eine notenbankunabhängige Währung zu schaffen, die dann in ganz klare Konkurrenz zum Dollar, zum Euro oder zum Yen treten soll. Das ist zumindest der Anspruch, der dahinter steht. Aber im Moment überwiegt eigentlich eher der belächelnde Blick.
Dieser ganze virtuelle Raum verlangt unserer Vorstellungskraft einiges ab. Sie kann man im Fernsehen sehen, wie sie da an der Börse sind, da wo die Broker sitzen und im Hintergrund auf ihre Bildschirme schauen. Wie läuft der Kryptowährungshandel ab im Internet?
Ja, im Prinzip nicht anders wie der normale Devisenhandel auch. Letztendlich ist ja alles inzwischen in den virtuellen Raum verlagert. Das, was man auf dem Parkett sieht, das ist ja noch so ein bisschen Kulisse. Da wird noch ein bisschen hin und her gehandelt. Aber das meiste, der Löwenanteil, der findet ja am Computer statt. Und das ist bei den Kryptowährungen nicht anders. Nur, dass man eben dort über komplizierte Rechenformeln das Geld hin und her schiebt und quasi überweist, um mal ein klassisches Wort aus der alten Währungswelt zu benutzen. Das ist dann nicht ganz so wie bei dem Computerhandel, aber im Prinzip ist alles virtuell.
Die Angst vor der Inflation geht gerade um. Für viele ist das genau der Punkt, wo sie über Anlagen in Bitcoin nachdenken. Ist das trotz aller Schwankungen eine seriöse Geldanlage, sicher vor der Inflation?
Sicher vor der Inflation ganz sicher nicht. Das sieht man dann eben schon an den Schwankungen. Wie will man sich vor einer Inflationsrate schützen, die jetzt aktuell bei etwas über 5% liegt, bei täglichen Schwankungen von 20% rauf und 20% runter. Das ist mittelfristig kaum machbar. Langfristig, so hat man gesehen, zeigt ja der Trend deutlich bergauf. Wie lange das allerdings so weitergeht, ist völlig offen. Da sind eher so die klassischen Inflationsschutzmechanismen da, die dann anzuraten sind, wie eben zum Beispiel Sachwerte, zum Beispiel eben Edelmetalle werden immer mal ins Feld geführt oder eben auch Immobilien.
Elon Musk hat gestern gesagt, Tesla wird Dodge akzeptieren als Zahlungsmittel. Das ist eine der etwas bekannteren Kryptowährungen. Jetzt ist sie noch bekannter und der Kurs ist auch gleich gestiegen. Genauso könnte so jemand Einflussreiches wie Musk ja eine Währung dann auch wieder fallen lassen. Das klingt sehr unsicher.
Ja, genau, das ist das Problem, denn Musk hat das auch schon mit dem Bitcoin probiert, dass er getwittert hat, wir akzeptieren zukünftig Bitcoin als Zahlungsmittel, wenn ihr einen Tesla kaufen wollt. Und ein paar Tage später hat er dann gesagt, nee, war keine gute Idee, machen wir doch nicht. Und in dem Moment ist dann die Währung abgestürzt. Das Ganze zeigt also, es ist sehr anfällig für Schwankungen. Aber es ist auch anfällig für Spekulation und im Endeffekt auch, wenn man es ganz negativ ausdrücken möchte, für Manipulation. Weil wenn jemand einen großen Namen hat und den in die Waagschale wirft und sich dann stark macht oder eben das Gegenteil macht in Sachen Bitcoin, in Sachen Kryptowährung, dann kann das zu gehörigen Schwankungen an den Märkten führen und eventuell auch dazu, dass sich dann eben die Leute auf Kosten anderer bereichern.
Nun haben wir ja auch schon gehört, es gibt momentan so um die 15.000 Kryptowährungen. Wie steht es da um die Überlebenschancen?
Ja, da hilft vielleicht ein Blick in die Historie. Es gab in Deutschland, als die Eisenbahn erfunden worden ist, mehrere hundert Aktiengesellschaften an der Börse, die eben sich mit Eisenbahn befasst haben. Davon ist jetzt die Deutsche Bahn übrig und die ist nicht mal an der Börse gehandelt. Das heißt also, im Endeffekt wird es so sein, dass sich ein, zwei, drei, vier dieser Währungen durchsetzen, aber dass dieses Konvolut an Währungen langfristig besteht, das ist sicherlich zweifelhaft.
Mhm. Der Bitcoin hält sich nun schon lange, ist die bekannteste digitale Währung. Könnte der Bitcoin sowas wie eine Reservewährung werden?
Dafür müsste er eine gewisse Verlässlichkeit an den Tag legen. Die Unabhängigkeit von den Notenbanken erscheint natürlich für viele Anlegerinnen und Anleger sehr reizvoll. Auf der anderen Seite sind die hohen Kursschwankungen natürlich nicht geeignet, um andere Währungsgeschäfte oder gar Exporte zum Beispiel damit abzusichern. Die Technologie ist reizvoll. Die ermöglicht viele Möglichkeiten, was Zahlungen ins Ausland, was Lieferungen und so weiter anbelangt. Aber dass der Bitcoin jetzt, Stand jetzt, das Zeug dazu hat, eine Reservewährung zu werden, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber mittel- bis langfristig wird sich eine dieser Währungen durchsetzen. Vielleicht ist es ja der digitale Euro.
Stefan Wolf von der Börse, ganz herzlichen Dank. Wenn es der Polizei gelingt, ein Bitcoin-Vermögen zu beschlagnahmen, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch wirklich rankommt an das Geld. Die Polizei in Rheinland-Pfalz musste die schmerzliche Erfahrung machen, dass so ein Bitcoin-Wallet nicht einfach zu knacken ist.
Der Polizei in Rheinland-Pfalz wurde ein beschlagnahmtes Bitcoin-Vermögen in Höhe von umgerechnet 36 Millionen Euro gestohlen. Die Kryptowährung war der Justiz bei Ermittlungen gegen einen Drogenring in die Hände gefallen. Die Kryptowährung Bitcoin ist für Kriminelle ein beliebtes Zahlungsmittel, weil Zahlvorgänge anonym abgewickelt werden können. Der Hauptverdächtige in diesem Fall wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem soll er dem Staat 1,5 Millionen Euro zahlen. Die hätte sich die Justiz gern vom beschlagnahmten Konto geholt. Das war allerdings passwortgeschützt und verschlüsselt, sodass die Polizei nicht an die Bitcoins herankam. Nun berichtete die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft, dass etwa 265 Bitcoins unberechtigt wegtransferiert wurden. Details dazu, wohin genau die Kryptowährung verschwunden ist und wie genau es zu den Transfers kommen konnte, wollte der Staatsanwalt allerdings nicht nennen. Tatsächlich ist ein Transfer der Währung ohne weiteres möglich, wenn man öffentliche und private Schlüssel der Bitcoins kennt. Ein Wallet ist letztlich nur eine Erinnerungsstütze. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat nun das Nachsehen. Aktuell seien nur noch 4 Bitcoins auf der ursprünglichen Adresse hinterlegt.
Timo Robben und Rita Zengerling haben eine Reportage gemacht über Kriminelle, die mit Hilfe von Kryptowährungen völlig anonym bleiben können bei ihren Geldtransaktionen. Wie attraktiv Kryptowährungen tatsächlich für Kriminelle sind, das werden wir gleich noch genauer besprechen. Wir verschaffen uns aber erstmal einen ersten kleinen Eindruck von dieser Welt, wo Handel getrieben wird auf einer Plattform, die den Gesetzesbruch schon im Namen hat. Crime Network, Verbrechernetzwerk. Wir hören einen Ausschnitt aus der Reportage.
Ein Marktplatz für Illegales. Hier gibt es zum Beispiel Drogen, geklaute Kreditkartendaten oder gefälschte Dokumente. Seit unserem ersten Film über das Crime Network fragen wir uns, wie kommen die Kriminellen eigentlich an ihr schmutziges Geld?
Und nach unserem Film hat sich jemand bei uns gemeldet, der Leon Fluffig heißt.
Lange schreiben wir hin und her. Er geht uns gegenüber sehr offen mit seinen mutmaßlichen Straftaten um.
Er habe gefilmt via eBay, das heißt im Großen und Ganzen hat er Sachen verkauft, die nicht existieren, und darüber hinaus hat er einen Fake-Shop gegründet oder mehrere und hat da auch Dinge verkauft, die nicht existieren, Kühlschränke unter anderem. Und damit hat er eine sechsstellige Summe verdient.
Organisiert hat er den Betrug über das Crime Network, die Währung auf der Plattform Bitcoin. Wie aber hat er die später zu echtem Geld gemacht?
Man konnte halt zum Beispiel Bitcoin-Prepaid-Karten kaufen. Da sendest du deine Bitcoins hin und mit der Karte kannst du dann an jeden x-beliebigen Bankautomaten gehen und das Geld auscashen. Am Ende hat man sich die Leute am Bahnhof gesucht. Ich sag mal Obdachlose. Denen hat man gesagt, hey, du läufst dahin, cash mir das Geld aus und ich gebe dir dann, ich sag mal, 25, 30 Euro ab. Und die freuen sich halt darüber und man selber ist nicht auf der Kamera. Solange man die Bitcoin-Wallet nicht mit seinem echten Namen in Verbindung bringt, sind Bitcoins mehr oder weniger sicher.
Das Wichtigste aber, er bringt uns auf eine Idee. In den verschiedenen Foren im Crime Network soll alles stehen. Tipps dazu, wie man illegal verdiente Bitcoin in die echte Welt bringt. Und zwar ohne seine Identität zu verraten. Diese Tipps sind schnell gefunden. Einer lautet: Der sauberste Weg ist, sie in Monero zu exchangen und dann wieder zu Bitcoin zurück. Besonders bequem, auf einer Kryptobörse soll man sogar 2 Bitcoin täglich tauschen können, ohne sich überhaupt identifizieren zu müssen.
Die Kriminellen tauschen also wild hin und her. Und das auch aus gutem Grund. Denn Kryptowährung ist häufig pseudonym. Das heißt, sie ist nicht unbedingt mit dem richtigen Namen verbunden. Aber auf der sogenannten Blockchain ist alles einsehbar, von der ersten bis zur letzten Transaktion.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie bei einem Girokonto, nur dass wir eben nicht die Namen sehen, sondern wir sehen nur die Kontonummern. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns diese Kontonummern an, diese Bitcoin-Adressen an und schauen, sind da Adressen dabei, die wir kennen. Und wenn da Adressen dabei sind, die wir kennen, dann müssen wir natürlich schauen, was sind das für Adressen, wem gehören die und in welchem Zusammenhang stehen die eben mit diesen Geldern.
Dafür lädt er die Blockchain herunter, ein riesiger Datensatz, und schreibt ein Programm, mit dem er Informationen zu Zahlungen auslesen kann. Währenddessen will ich schon mal ausprobieren, was im Crime Network empfohlen wird: Krypto hin und her tauschen. Das macht man zum Beispiel auf Kryptobörsen, eine Art digitale Wechselstube. Wir nehmen uns Binance vor. Die bezeichnen sich als weltgrößte Kryptobörse. Laut Crime Network soll man sich hier anmelden können, ohne Daten anzugeben. E-Mail und Passwort würden reichen.
Also was wir jetzt angeben mussten dafür, um es einmal von Bitcoin in Monero zu tauschen und wieder zurück und auf unser Wallet einzuzahlen, ist eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse. Das ist gelinde gesagt sehr, sehr wenig. Wir mussten weder Perso noch Führerschein noch Kreditkarte noch sonst was angeben, um uns zu identifizieren.
Bietet die Welt der Kryptowährungen also tatsächlich eine Spielwiese für Kriminelle? Wie anonym sind Bitcoin und Co. wirklich? Das möchte ich erörtern mit Markus Miller. Er ist Gründer des Informationsportals crypto-x.biz und Cyberkriminalitätsexperte. Hallo, Herr Miller.
Hallo, ich grüße Sie.
Kriminelle, die Bitcoin nutzen. Wie groß ist das Problem bisher?
Ja, also das Problem war in der Vergangenheit natürlich weitaus größer und es war auch sehr bedeutend, gerade im Bereich des Darknets natürlich, gerade auch mit kriminellen Handlungen wie Kinderpornografie beispielsweise oder auch Waffenhandel, Drogenhandel oder sonstige illegale Geschäfte, auch Erpressungsfälle. Das sind nach wie vor Probleme, die aber weitaus nicht so gravierend mehr sind, wie sie aktuell auch geschildert wurden. Ein sehr gutes Beispiel ist das mit Binance. Ja, es war bislang möglich, bis vor wenigen Wochen, 2 Bitcoin ohne Legitimation bei Binance zu versenden. 2 Bitcoin waren eben vor wenigen Jahren $2,000 und sind eben heute rund $100,000. Aber Binance hat aufgrund des regulatorischen Drucks das müssen einstellen. Das heißt, es ist heute nicht mehr möglich, bei Binance eine anonyme Wallet anzulegen. Man kann dort dann nichts mehr wegübertragen. Das sind die regulatorischen Regelungen, die sich auch solche Kryptobörsen, die ja noch ein bisschen in der regulatorischen Grauzone unterwegs sind, wie Binance, die Zukunft. Also das wird stark eingeschränkt seitens der Regulatoren. Und dann muss man natürlich mal sagen, wenn man sich die aktuellen Zahlen beispielsweise in Deutschland anschaut, die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sind natürlich im Zuge dieses Kryptobooms der letzten Jahre auch deutlich angestiegen. Von 2018 mit 570 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Jahr 2020 war es dann fast eine Verdreifachung auf 2050 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. 96% aller Verdachtsfälle werden übrigens von Banken gemeldet. Also man sieht hier die Schnittstelle in die Fiat-Welt, also in die konventionelle Euro-Welt. Das ist das Bedeutende und da, spätestens da, wird es dann für die Kriminellen sehr, sehr schwer. Und wenn man sich jetzt mal auf globaler Ebene anschaut, dann ist es so, dass im Jahr 2020 circa 3 Billionen US-Dollar an Kryptowährungen gehandelt wurden. Und man schätzt also in diesem Cybercrime-Report von Chainalysis, das ist ein forensisches Blockchain-Analysehaus, das eben diese Daten auswertet, dass circa 10 Milliarden US-Dollar mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können. Und wenn man das jetzt mal prozentual herunterbricht, dann ist es ein Wert von 0,34% des Kryptohandelsvolumens, das in den illegalen Bereich fällt. Und das also war im Jahr 2020.
Das ist also da noch übersichtlich. Und wie Sie sagen, es wird immer nachgebessert. All die Vorgänge des Geldtransfers per Internet mit Kryptowährungen, die werden ja gerne als absolut anonym gepriesen, so dass man völlig unerkannt investieren könne, ohne staatliche oder sonstige Kontrolle, ohne Daten zu hinterlassen. Das stimmt ja so eigentlich gar nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, richtig. Das ist ein Mythos, der sich über die letzten Jahre eben auch durch die Medien herausgeprägt hat, dass eben der Bitcoin oder Kryptowährungen anonym sind. Und das ist eben nicht der Fall, sondern Kryptowährungen wie der Bitcoin sind eben pseudonym. Das heißt eben, man ist hier im Internet in einer Pseudonymität, aber dadurch, dass man die Schnittstelle, also die Wallet-Legitimationen mittlerweile sehr, sehr streng handhabt, dass man eben seine KYC-Vorschriften erfüllen muss, das heißt Know Your Customer. Also auch alle Kryptobörsen, alle Kryptoanwender, jedenfalls seriöse Kryptobörsen, seriöse Krypto-Wallet-Anbieter müssen die Kundendaten erfassen und sie müssen auch Sorgfaltspflichtbestimmungen erfüllen und Geldwäschebestimmungen erfüllen, die genauso vergleichbar sind mit Banken. Und deswegen ist so ein Hin- und Hersenden enorm schwer mittlerweile, dass man es eben schafft, dass man jetzt Kryptowährungen auscashen kann, dass man illegale Transaktionen eben einfach so auscashen kann. Es geht ja jetzt nicht nur um Betrug im klassischen Kriminalitätsspektrum, sondern was ja der Staat auch erreichen möchte, die Regierungen sind ja der Bekämpfung des Steuerbetrugs. Das heißt, mit Kryptowährungen haben sehr, sehr viele Investoren eben auch große Gewinne erwirtschaftet und dadurch, dass es jetzt eben hier keine Meldungen gibt wie im Bankensektor, will der Staat eben ja auch erreichen, dass hier die Steuerehrlichkeit erfüllt wird, beziehungsweise die steuerlichen Verpflichtungen und dass das eben seitens der Investoren angegeben wird. Und da zieht sich eben die Schlinge der Überwachung immer stärker zu. Und ich vergleiche das immer mit einer DNA-Spur. Also aus dem biologischen Bereich, wenn man vor 50 Jahren, wenn da ein Krimineller eine DNA-Spur, eine Speichelspur oder ähnliches hinterlassen hat, kann man das heute auswerten. In der Blockchain ist alles, was man dort hinterlässt, auf alle Ewigkeit dokumentiert. Und sobald man dann eine Wallet-Adresse, die auch ausgecached wurde, beispielsweise einer bestimmten Person zuordnen kann, kann man forensisch das alles zurückverfolgen und somit natürlich auch alle Transaktionen offenlegen. Und das ist eben ein großes Risiko für alle Kriminellen, sodass ich nicht davon ausgehe, dass Kryptowährungen im Bereich der Geldwäsche hier eine große Rolle spielen werden können, weil sie eben so klar transparent gemacht werden und eben Datenspuren hinterlassen.
Ja, wir müssen uns das Wallet noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben ja das Problem, dass wir im Zusammenhang mit Kryptowährungen Begriffe nutzen, die uns gar nicht so wirklich weiterhelfen. Das Wallet zum Beispiel, das wird oft als virtuelle Geldbörse bezeichnet. Aber das Bild vom Portemonnaie, das führt ja in die Irre. Was genau ist drin im Wallet?
Genau, das kommt jetzt einfach dadurch, dass wir ja kaum mehr Bargeld einsetzen und dass wir elektronisches Geld verwenden. Und eine elektronische Wallet, also eine Kreditkarte beispielsweise, das ist eine elektronische Geldbörse. Aber eine Blockchain-Wallet, also eine kryptografische Wallet, das ist eben eine Software. Und das muss man eben auch mal besser definieren, zum einen technologisch und natürlich auch juristisch. Das heißt, wenn man jetzt immer spricht von Blockchain-Wallets oder von Wallets, in denen Kryptowährungen liegen, dann ist das technologisch falsch. Es liegen keine Kryptowährungen in Wallets wie Geldscheine in einem Geldbeutel, sondern in diesen Wallets liegen kryptografische Schlüssel in Form eines öffentlichen Schlüssels, dem sogenannten Public Key, und dem Private Key, einem privaten Schlüssel. Und alle Kryptowährungen, die liegen vollkommen sicher in der Blockchain gespeichert, also dezentral abgespeichert. Und diesen privaten Schlüssel, den brauche ich dazu, um meinen Eigentumsnachweis, meinen Besitznachweis zu haben, zu dokumentieren, um jetzt im übertragenen Sinne die Blockchain aufzuschließen und meinen Bitcoin beispielsweise wegzuübertragen. Das heißt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Goldbarren und einem Safe, die Blockchain, da liegen die Kryptowährungen, so wie Gold in einem Safe liegt. Und in der Wallet, da liegen die Schlüssel. Und wenn wir jetzt Diskussionen auch führen, wie beispielsweise die Europäische Union will anonyme Blockchain-Wallets verbieten, dann ist es natürlich auch technologisch und juristisch, also formal juristisch, ein Unsinn. Weil wenn man Gold verbieten werden oder möchte, dann verbietet man ja nicht den Safe von dem Tresorhersteller oder den Safe-Schlüssel, sondern man verbietet den Goldbarren. Und genauso ist es eben im übertragenen Sinne so, dass die richtige Definition einer Wallet eben Schlüsselbund wäre. Also eine Wallet ist ein elektronischer Schlüsselbund. Und es macht ja jetzt keinen Sinn, das jetzt zu verbieten, sondern es wird auch keine Verbote hier geben, sondern weiterführende regulatorische Maßnahmen. Und ich möchte hier auch mal betonen, das ist positiv, weil eine gute Regulierung, eine liberale Regulierung, die führt eben zu mehr Marktakzeptanz, die führt zu mehr Rechtssicherheit. Und mehr Rechtssicherheit führt dazu, dass auch große Banken, Industrieunternehmen oder wie aktuell die Sparkassen jetzt planen, auch in die Kryptowährungsmärkte einzusteigen mit entsprechenden Dienstleistungen. Die Sparkassen haben in Deutschland allein 50 Millionen Kunden und das führt wieder zu steigender Marktakzeptanz. Und wenn wir steigende Marktakzeptanz haben, werden wir à la longue auch steigende Kurse bei Kryptowährungen, bei soliden Kryptowährungen, die auch Anwendungen bieten, wie Bitcoin und Ethereum sehen.
Vielen Dank, Markus Miller, für diese Erläuterungen. Was macht die Polizei mit sichergestellten Wertgegenständen? Wenn sich die rechtmäßigen Besitzer nicht ermitteln lassen, dann wird versteigert. Das kann man auch mit Bitcoins machen.
Bei der Kölner Staatsanwaltschaft werden seit 12 Uhr Bitcoins versteigert. Diese Bitcoins wurden bei 215 Straftaten sichergestellt und haben einen Wert von 20 bis 25 Millionen Euro. Unter die kriminellen Geschäfte, die mit dieser Kryptowährung getätigt wurden, fallen zum Beispiel Drogendeals. Ort des Verbrechens ist ein spezieller Raum im Internet, das sogenannte Darknet. Man konnte die Bitcoins von den Beschuldigten mit den dazugehörigen Passwörtern sicherstellen, sagte die Kölner Staatsanwaltschaft, die mit ihrer Spezialabteilung Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime auf Delikte im Internet spezialisiert ist. Mit ihren hohen Kursschwankungen ist die Währung sehr spekulativ. In Köln sollen nicht nur vollständige Bitcoins versteigert werden, sondern auch kleinere Stückelungen. Wie groß diese sind, ist noch nicht bekannt. Auch der Preis ist noch nicht bekannt. Nach ersten Informationen könnte er bei 80% des aktuellen Werts liegen. Ersteigert werden können die beschlagnahmten Bitcoins auf einem Online-Portal. Das handhabt die NRW-Justiz nicht nur im Falle der Bitcoins so. Auch andere Wertgegenstände wie beschlagnahmte Autos, Laptops und Schmuck landen dort zur Versteigerung.
Kurioses rund um Bitcoins. Bei den Kryptowährungen spielt Energie eine entscheidende Rolle. Es braucht Energie, um die Blockchain-basierten Währungen herzustellen. Viel Energie. Wer günstig an Energie kommt, weil er zum Beispiel in einem Land lebt, wo die Sonne viel Energie liefert, für den kann sich das Schürfen sehr lohnen. Abgesehen von der Wirtschaftlichkeit geht es natürlich auch darum, wie umweltfreundlich oder eben umweltschädlich dieser Prozess abläuft. Je nach Energieträger und Schürfmethode ist das sehr unterschiedlich. Für die Kryptowelt ist das in Zeiten des Klimawandels ein ernstes Problem. Alexander Schmidt berichtet.
An mahnenden Worten hat es bislang nicht gefehlt. Das Forbes Magazine nannte den Bitcoin schon 2018 einen Sargnagel für den Klimaschutz. Tesla-Gründer Elon Musk bezeichnete im Sommer den Bitcoin-Energieverbrauch als wahnsinnig. Und China, das bislang die meisten Bitcoin-Produzenten der Welt mit billigem Braunkohlestrom angelockt hatte, ging zuletzt ebenfalls auf Distanz. Lokalregierungen schlossen Kryptominen wegen des hohen Energieverbrauchs. Benedikt Faupel, Krypto-Experte des Digitalverbands Bitkom.
Man darf sich das nicht mehr so vorstellen, dass irgendwie ein paar Laptops zusammengeschaltet sind, sondern das sind sehr große Rechenzentren, die eben weltweit diese Rechenaufgaben lösen, um die im Wert steigenden verschiedenen Kryptowährungen eben zu minen, also zu schürfen und damit Geld zu verdienen.
Die britische Universität Cambridge geht davon aus, dass das sogenannte Mining pro Jahr mehr Energie verbraucht als einzelne Länder, als die Niederlande zum Beispiel oder Chile. Das hängt damit zusammen, dass das Schürfen bislang meist nach dem sogenannten Proof-of-Work-Modell funktioniert. Computer müssen, um die Kryptowährung zu schürfen, komplexe Rechenaufgaben lösen. Da diese aber immer anspruchsvoller werden, sind auch immer größere Computer bis hin zu ganzen Serverfarmen notwendig. Christian Kreis, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Aalen.
Es ist tatsächlich so, je höher der Bitcoin-Kurs, desto mehr werden die Miner angelockt zu schürfen und umso mehr Strom wird tatsächlich verbraucht. Also ein steigender Bitcoin-Preis trägt bei zu steigenden Strompreisen, zumindest zu steigenden Stromnachfrage.
Kryptowährungen lassen sich auch mit deutlich weniger Energieaufwand herstellen, also schürfen, nach dem sogenannten Proof-of-Stake-Modell. Benedikt Faupel vom Digitalverband Bitkom.
Die Idee ist dahinter, dass eben nicht viele Miner auf das gleiche Rechenergebnis kommen müssen, sondern nur einer. Dabei wird eine gewichtete Zufallsauswahl genutzt. Dabei fällt zum Beispiel ins Gewicht, wie lange ein Miner schon dabei ist und wie viel Vermögen in dieser Währung hat. Auch durch dieses Verfahren können die Datenbanken eben ausreichend gesichert werden. Allerdings verbraucht das Proof-of-Stake-Verfahren nur einen Bruchteil des Stroms.
Einige Kryptoanbieter, wie zum Beispiel Cardano, bauen darauf. Andere, wie der zweitgrößte Anbieter der Welt, Ethereum, stellen ihr Mining gerade um auf dieses Verfahren und sparen nach eigenen Angaben mehr als 99% ihres Energieverbrauchs. Professor Christian Kreis von der Hochschule Aalen.
Das wäre sicherlich sehr, sehr viel besser, sehr viel umweltverträglicher und könnte sich durchsetzen.
Neben dem Verfahren, wie Kryptowährungen geschürft werden, haben die Hersteller einen zweiten Hebel, ihre Energiebilanz zu verbessern. Statt Strom aus Kohle- oder Gaskraftwerken, Strom aus Wasser, Sonne oder Wind zu verwenden, sagt Krypto-Experte Benedikt Faupel von Bitkom.
Es war zum Beispiel eine ganze Zeit so, dass die riesigen Serverfarmen zu einem großen Teil in China waren, wo eben gerade durch Kohleenergie sehr günstig Energie zu haben war. Allerdings ist durch das Verbot von Crypto-Mining in China immer mehr Rechenleistung in Länder mit einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien gewandert. Sprich in Europa durch Wasserkraft, in anderen Ländern durch Wind- und Solarkraft. Also das hat auch einen ganz eklatanten Umschwung bewirkt, dass immer mehr grüne Energieformen genutzt werden.
Der Druck auf die Anbieter steigt also, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, auf weniger Energieeinsatz bei der Herstellung ihrer Kryptowährungen zu setzen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mit anderen Währungen wie Dollar, Yen oder Euro konkurrieren. Nur mit einem nachhaltigeren Image werden sie in Zukunft die Gunst der Investoren gewinnen.
Klimaneutrale Herstellung der Kryptowährungen, da sind wir noch davon entfernt. Professor Roman Beck ist Leiter des European Blockchain Centers an der IT-Universität in Kopenhagen. Schönen guten Abend, Herr Beck.
Schönen guten Abend.
Wir haben gehört, die digitalen Währungen sind die Währungen für das digitale Zeitalter. Und da sind wir gerade in einem Transformationsprozess. Noch stecken wir da in den Kinderschuhen. Wie wird das in Zukunft aussehen? Wird es ein Nebeneinander von Krypto und Papier- oder Plastikgeld geben? Oder sind die Bankgeschäfte, wie wir sie momentan noch tätigen, ein Auslaufmodell?
In der Tat haben wir so etwas wie einen Wettbewerb der Ideen. Und verschiedene Zahlungssysteme und Konzepte noch eine ganze Zeit miteinander im Wettbewerb stehen. Aber das Konzept Geld als solches war schon immer ein gesellschaftlich akzeptiertes Modell, das sich verändert hat. Wir hatten Muscheln, wir hatten Gold, wir hatten Papier, dann hatten wir Kreditkarten, dann haben wir über digitale Währung gesprochen und jetzt reden wir über Kryptowährung als Zahlungsmittel der Zukunft, die neue Möglichkeiten eröffnen. Die werden die bestehende nicht ersetzen, aber komplementieren und dann werden wir sehen, wie die Zukunft sich weiterentwickelt wird.
Sie sind gerade in Texas, wir haben eine etwas instabile Leitung, also wenn Sie sich möglichst wenig bewegen beim Sprechen, haben wir vielleicht Glück. Wie weit ist denn China in Sachen Kryptowährung? Wir haben gerade in dem Umweltbeitrag gehört, dass dort das Mining zwischenzeitlich verboten war, weil da so viel Kohleenergie, dreckige Kohleenergie benutzt wurde.
Das ist richtig. Kryptowährungen waren eigentlich schon immer in China verboten. Allerdings hat die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, schon seit Jahren an einer Kryptowährung gearbeitet, die jetzt auch aktuell ausgerollt wird. Das heißt, private Nutzer, Zahlungsverkehrsanbieter, aber auch Banken können Krypto-Yuan verwenden und damit ihre Zahlungsabwicklungen tätigen. Und damit ist die Zentralbank in China allen anderen Zentralbanken in der Welt voraus. Die nutzen diese Kryptotechnologie, um eben zentralbankbasiertes Geld auszugeben. Und dort erachtet man in der Tat Krypto als die Zukunft des Fiat-Currency-Systems, eben zum Beispiel unserem Euro-System. Das ist die natürliche Weiterentwicklung unseres Geldsystems.
Eignen sich Kryptowährungen als Zahlungsmittel für alles oder sind sie doch eher eine Geldanlage?
Sie können eine Geldanlage, eine Spekulation sein. Wir haben bei Bitcoin ja gesehen, dass da durchaus beachtliche Renditen zu erzielen sind, wenn man den Bitcoin länger hält. Wenn man allerdings für den normalen Zahlungsverkehr Währungen einsetzen will als Austauschmittel, dann ist man natürlich auf eine stabilere Währung angewiesen, auf einen Stablecoin. Und hier setzen genau Zentralbanken an, die Kryptotechnologie verwenden, um aber damit Zentralbankgeld anzubieten, das stabil ist und entsprechend auch eine höhere Akzeptanz und der Verbrauchern genießen wird.
Wird man also für bestimmte Zwecke bestimmte Währungen im Wallet haben, also für den Kaffee eine andere als für die Anschaffung größerer Dinge wie ein Auto zum Beispiel?
In der Tat ist das denkbar. In der Tat ist es eben gar nicht so sehr die Frage, ob wir uns auf wenige Kryptowährungen in der Zukunft beschränken werden oder ob wir unheimlich viele Kryptowährungen in unserem Schlüsselbund, in unserer Wallet halten werden. Denn am Ende des Tages spielt eine Rolle, wie in einer Maschine-zu-Maschine-Kommunikation zum Beispiel unser Mobilfunkgerät mit der darin befindlichen Wallet beim Kauf eines Cafés die Abrechnung am Schalter eben ausführt. Das kann in Krypto-Yuan der Fall sein, das kann in Bitcoin der Fall sein oder in vielleicht 3-4 Jahren in einem Krypto-Euro. Und wenn wir am Monatsende wissen wollen, was unsere Ausgaben waren, dann kann das System uns anzeigen, in welcher Währung auch immer, wie unsere Ausgaben ausgesehen haben. Insofern spielt das fast gar keine Rolle, über welche Kryptowährung wir hier dann reden.
Wie sieht da Ihre Zukunftsvision aus? Werden wir in baldiger Zukunft unsere Gehälter als Bitcoin oder Ähnliches ausgezahlt bekommen?
Das ist heute schon Realität. Wir haben eine zunehmende Zahl von auch Spitzensportlern zum Beispiel in Dänemark schon seit mehreren Jahren, die sich ausverhandelt haben, dass ein Teil ihrer Gehälter in Bitcoin ausgezahlt werden. Ich glaube, das war für diejenigen ein sehr guter Deal. Das ist also keine Zukunftsmusik, von der Sie hier sprechen. Das haben wir heute schon.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Professor Roman Beck, Leiter des European Blockchain Centers an der IT-Universität in Kopenhagen. Vielleicht kommen Ihnen Kryptowährungen jetzt weniger kryptisch vor, dann hätten wir das Ziel dieser Sendung erreicht. Das, womit wir bezahlen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte ja immer verändert. Wir tauschen ja auch keine Muscheln mehr, Goldmünzen sind nur noch Sammelobjekte und Währungen können ganz vom Markt verschwinden. Das virtuelle Zahlungsmittel ist nun da und wird sich wahrscheinlich immer mehr verbreiten. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir es mit derselben Selbstverständlichkeit benutzen wie unseren Euro. Aber inzwischen rechnen Sie wahrscheinlich auch die Euro-Beträge nicht mehr in D-Mark um, oder? Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.